Unachove Bharatas. Der Bewohner des Körpers kann niemals getötet werden. Daher brauchst du, um kein Geschöpf zu trauern. Erläuterung. Hiermit beendet der Herr seine Unterweisungen über die unveränderliche spirituelle Seele. Er beschrieb die unsterbliche Seele auf verschiedene Weise, wodurch er zeigte, dass die Seele unsterblich und der Körper vergänglich ist. Arjuna war ein Kshatriya und deshalb sollte er nicht aus Furcht, dass sein Großvater und sein Lehrer Bhishma und Drona in der Schlacht sterben würden, seine Pflicht aufgeben. Man muss aufgrund der Autorität Sri Krishnas glauben, dass es eine Seele gibt und dass diese Seele vom materiellen Körper verschieden ist. Man sollte nicht darauf beharren, dass es so etwas wie die Seele nicht gibt oder dass Lebenssymptome auf einer bestimmten Stufe materieller Reife aus der Wechselwirkung chemischer Stoffe entstehen. Obwohl die Seele unsterblich ist, wird Gewalt nicht befürwortet. Doch in Kriegszeiten wird davon nicht abgeraten, wenn es wirklich notwendig ist. Diese Notwendigkeit muss durch den Willen des Herrn gerechtfertigt sein und nicht durch unser Gutdünken. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Nitya Namine Namaste Sarasvati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vastitya Vishatarine
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gauravatarinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Dehi Nityama Vatyoyam Dehi Saradasya Bharata Tasmat Sarvam Bhutani Nazvam Shoshitama Hashi Unach Komme Bharata. Der Bewohner des Körpers kann niemals getötet werden. Daher brauchst du, um kein Geschöpf zu trauern. In diesem zweiten Kapitel der Bhagavad Gita erklärt Sri Krishna die Ewigkeit der Seele. Im 18. Kapitel und spricht auch davon, dass Arjuna in dem, ich muss den Gedanken nochmal zurückbringen, dass Arjuna, selbst wenn er tötet, gar nicht töten tut, nur der Körper kann getötet werden, während die Seele ja ewig ist. Für sie gibt es weder Geburt noch Tod. Im 18. Kapitel nun macht Krishna diese aufsehenerregende philosophische Aussage noch klarer, indem er von dem Töter spricht, der nicht tötet. Er sagt, Yasya naham krito bhavo buddhi yasya nalipyate hat vapisa ima lokan naham krishna nivadyate. Jemand, der nicht vom falschen Ego motiviert ist und dessen Intelligenz nie in Verwirrung gerät, tötet nicht, selbst wenn er in dieser Welt Menschen tötet. Und er wird durch seine Handlung auch nicht gebunden. Nochmal. Jemand, der nicht vom falschen Ego motiviert ist und dessen Intelligenz nie in Verwirrung gerät, tötet nicht, selbst dann, wenn er in dieser Welt Menschen tötet. Und er wird durch seine Handlung auch nicht gebunden. Hier spricht Krishna davon, was das Ergebnis ist von jemandem, der auf der spirituellen Ebene handelt. Er ist nicht mehr verantwortlich für die Reaktion, die seinen Handlungen entsprechen. Diese Reaktion liegen ganz und gar bei ihm, bei Krishna. Er ist nicht verantwortlich zu machen, der Handelnde, selbst wenn er in dieser Welt Menschen tötet. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, was am meisten karmische Reaktionen bringt in dieser Welt, ist das Töten von Menschen. Es gibt eine bestimmte karmische Reaktion, vor denen wir uns schon sehr fürchten, wie beim Töten von, wie soll ich mich ausdrücken, Tieren eintreten. Doch noch viel härter fallen karmische Reaktionen aus, die beim Töten von Menschen, oder die auf das Töten von Menschen folgen. Doch Tätigkeiten, die im spirituellen Leben ausgeführt sind, werden in keiner Weise Reaktionen mit sich bringen. Nicht einmal dann, wenn sie auf der materiellen Ebene von solch abscheulicher Natur sind, wie eben das Töten. Das liegt daran, dass Sri Krishna in der Bhagavad Gita das Prinzip spirituellen tätigen Tuns beschreibt. Nämlich, dass Tätigkeiten, die für ihn ausgeführt werden, keinerlei materieller Inhalt sind. Sie sind transzendental, sie sind spirituell, sie sind jenseits von Gut und Böse, jenseits von guten und schlechten Reaktionen. Nun, in der Schlacht von Kurukshetra wurde das auch tatsächlich durch ein, sagen wir mal, bestätigt durch das, was dort eintrat. Die Soldaten, die von Arjuna getötet wurden, fuhren nicht einen gewöhnlichen Tod durch tiefe Hautwunden oder Brustkorbaufspaltungen oder Schädeleindellungen und so weiter und so fort. Es wird beschrieben, dass diese Soldaten, weil sie im Angesicht Krishnas den Körper aufgaben, sofort Befreiung vom materiellen Dasein erlangten. Denn dadurch, dass Krishna gegenwärtig war und dadurch, dass der Kampf in Kurukshetra unter Krishnas persönlicher Aufsicht stattfand, war das kein gewöhnlicher Kampf, sondern ein spiritueller, ekstatischer, hingebungsvoller Dienst von Arjuna. Es wurden ein paar dämonische Körper verdichtet. Das war alles. Die Seelen, die von solchen dämonischen Körpern befreit waren, gingen zurück in die spirituelle Dimension. Das tritt immer ein, wenn hingebungsvolles Dienen an einem Ort ausgeführt werden. Dieser Ort hat eine bestimmte spirituelle Ausstrahlung, die sich verbreitet in dem Gebiet, in der Umgebung. So ist es auch bei Tempeln, die situiert sind in der materiellen Welt. Die haben eine bestimmte Krishna-bewusste oder spirituelle Ausstrahlung um sich herum, die so stark ist, dass sie Leute, die in der Nachbarschaft leben, nach und nach spiritualisieren. Wir werden das sicherlich sehen, wenn unsere Tempel hier in Kreuzberg mehr und mehr eingebürgert wird, mehr und mehr länger und länger spirituelles Leben ausführen. Man sieht sehr oft in den Umgebungen von Tempeln, wie große spirituelle Einflüsse ausgeübt werden. Dann wird ein heiliger Ort sozusagen, im heiligen Ort oder um den heiligen Ort, eine unglaublich schöne Menschen sein. Halbes Nachricht. So, auch wo hingebungsvoller Dienst ausgeführt wird. In der Umgebung davon wird dieser Ort zu einem heiligen Ort. Man geht manchmal zu einem, wie soll ich mich ausdrücken, wenn man einen Devoti sieht, der wirklich vertieft ist im hingebungsvollen Dienst, dann merkt man um ihn herum eine gewisse Atmosphäre, eine spirituelle Atmosphäre, die deutlich Krishnas Gegenwart anzieht. Ich habe es gestern gesehen, ich habe gestern eine Buchverteilerin dabei erlebt, wie sie ein Buch verteilte. Und also jeder, der in diese Atmosphäre hineinkam, war direkt erhoben, wie unter dem Weihnachtsbaum. da war so ein Norddeutscher mit einem, wie nennt sich das wohl, Kaiser Friedrich Schnurzbart, drehte sich so. Und die Buchverteilerin, das war dann eine Zwergmate zu, stand davor und strahlte den einfach nur an. Und er wusste gar nicht, wie geschah. Die hatte so viel spirituelle Leuchtkraft um sich, so viel Hingebungs-, so viel, ja, Hingabe zu Krishna, nämlich an, dass die Atmosphäre so leicht spiritualisiert wurde und der gar nicht anders kommt. Ja, ich nehme natürlich dieses Buch mit mir und sage dir auch vielen Dank an ihre Leute, das ist so ein schönes Buch. Das passiert, wenn jemand sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt. Dieser Dienst lädt nämlich Krishna persönlich ein, zu erscheinen. Durch den hingebungsvollen Dienst kommt Krishna selber und wird gegenwärtig. Prabhupada sagte das einmal über die Buchverteilung. Wenn ein Buchverteiler jemandem ein Buch gibt und er das Buch dann nimmt und eine Spende gibt, so ist Chaitanya Mahaprabhu persönlich gegenwärtig, der den Austausch zur Vollendung bringt. Eines der Merkmale vom hingebungsvollen Dienst ist es, dass es das Einzige ist, was Krishna anziehen kann. Wenn jemand ein Netz der Hingabe geben könnte, dann könnte das. Es werden insgesamt 6 Merkmale reinen hingebungsvollen Dienstes aufgezählt und ich möchte sie kurz euch mitteilen. Das erste Symptom reinen hingebungsvollen Dienstes ist, dass er sofortige Erleichterung von allen Arten materiellen Leides verschafft. Jemand, der in den hingebungsvollen Dienst eintritt, wird sofort merken, dass er durch ein Tor hindurch in ein anderes Leben hineingeht. Seine Sorgen, die er sich früher gemacht hat, verfallen schlagartig. Er macht sich nicht mehr Sorgen, unbedingt der Beste zu werden, besser als andere zu sein. Das ist etwas, was unglaublich verbreitet ist im materiellen Leben. Dieser Geist, besser zu sein, besser auszusehen, besser zu sprechen, besser zu handeln, mehr Geld zu haben, mehr Freunde zu haben, mehr Ergebnisse vorzuweisen, weiter gereist zu sein, mehr Erfahrung zu besitzen und so weiter. Dadurch, dass der Devote im hingebungsvollen Dienst beschäftigt wird, wird er so erstmal friedlich und wird frei von diesen aufpeitschenden materiellen Wünschen, die ihn immer vorantreiben nach weiteren und neueren Ergebnissen. Ein anderer Punkt ist, dass der hingebungsvolle Dienst deswegen Erleichterung verschafft, weil wir frei werden von unserem Karma und auch den Auswirkungen auf unser Karma. Die Kette sündhafter Handlung und Reaktion reißt plötzlich ab. Unser Leben spürt sich erleichtert. Wir mögen sagen, ich hatte immer so viele Schwierigkeiten, bevor ich mit dem hingebungsvollen Dienst anfing. Aber diese Schwierigkeiten haben schlagartig aufgehört. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Karma-Kette abgerissen ist. Es gibt hier ein schönes, der Padma Purana, eine schöne Erläuterung. Das heißt, die Wirkung, die noch nicht Frucht getragen hat, das ist die erste karmische Reaktion, die Wirkung, die als Same da liegt, die zweite, drittens, und die Wirkung oder Reaktion, die bereits reif ist, und viertens, die Reaktion, die fast reif ist. All diese 4 Arten von Wirkungen werden augenblicklich beseitigt für jemanden, der sich im hingebungsvollen Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes ergeben hat. Natürlich ist das auch völlige Ergebenheit. Man muss sagen, Krishna, von diesem Tag an gehöre ich dir. das ja mit dem Dienst sagen, aber man muss ja auch meinen. Man muss da die nötige Entschlossenheit bringen. So, wenn man das hat, wenn man sofort schon Mathe und Leid erleuchtet, dann hingebungsvoller Dienst ist der Beginn aller glücksverheißenden Umstände. Der, warum sind wir immer in unglücksverheißenden Umständen verstrickt? Was würdest du sagen, Arthur? Kein Wissen, oder? Das ist schwierig, wenn man so fragt wird. Wir werden immer, unser Leben ist so lange unglückselig, wie wir Kali-Yuga-Eigenschaften haben. Angewohnheiten, die sich zur zweiten Natur gemacht haben. Zum Beispiel ein äußerst kritisches Leben oder den Hang, den großen Mengen zu sich zu nehmen, einen großen Bauch zu sporten und dann nur noch an Schlafen und an Essen denken zu können. Wenn wir unglückselige Eigenschaften haben, die wir bestimmt haben, werden wir immer wieder in unglückselige Umstände hineinkommen. Durch hingebungsvolles Dienen jedoch kann man sehen, dass ein Mensch nach und nach die Eigenschaften eines Halbgottes in sich setzt. So in unserem Heidelberger Tempel ist gerade eine Bhaktini gejoint, die einmal eine Prostituierte war und die auch dementsprechend aussieht, verbraucht, wie ein von zu viel Kreide durchschwemmter Schwamm. Die entscheidenden Zähne fehlen, die für das Äußere wichtig sind, wie man zu entdecken. Aber so kam sie, also ein physisches Wrack, enttäuscht und so weiter. Jetzt, wenn man sie jetzt ansieht, sprühen sie vor Enthusiasmus über und langsam werden ihre Gesichtszüge nicht mehr so verhärmt und verhärtet. Man sieht, sie entwickeln gute Eigenschaften nach und nach. Harava Bhaktasya Kutoma hat Guna, heißt es, der nicht Gottgeweihte kann keine guten Eigenschaften seinen eigenen, wenn der Gottgeweihte durch die Ausübung hingebungsvollen Dienst nach und nach alle guten Eigenschaften der Halbgötter entwickelt. Das kann man tatsächlich sehen. Und so wie diese guten Eigenschaften entwickelt sind, wird das Leben automatisch glücksverheißen. Wir haben so viele schlechte Eigenschaften angenommen. Das ist unser Problem. Deswegen sind wir ewig am Leiden und am gelangweilt sein und am frustriert da reinschauen und so weiter und so fort. Nur durch Krishna-Bewusstsein wird das sofort verändert. Die dritte Eigenschaft. Reiner, hingebungsvoller Dienst erfüllt uns aus sich selbst heraus mit transzendentaler Freude. Diese transzendentale Freude, so heißt es, ist mehr als alle Errungenschaften, die wir im materiellen Leben erlernen können. Man kann Errungenschaften erlernen durch fruchtbringende Aktivitäten, das heißt materielles Tun. Man kann Errungenschaften erlangen durch das Erwerben von mystischen Fähigkeiten, wie es die Yogis können. Ihr wisst, es gibt 8 mystische Fähigkeiten, die sich den Yogis einstellen. Hingebungsvoller Dienst ist größer als all das, das Glück, was man erfährt. Ich will euch ein paar mystische Vollkommenheiten nennen, die Prabhupada aufzählt. Anima Siddhi ist die eine Kraft, durch die man genießen kann. Man kann so klein werden, dass man in einen Stein einzugehen vermag. Man drückt sich also an der Molekularstruktur vorbei. Man geht in die Atomarebene rein. Und ist in der Lage, dann geht es, glaube ich, weiter. Anima. Lagima, leichter zu werden als das Leichteste. Man kann so einfach die Strahlen des Sonnenlichtes benutzen und auf ihn in den Sonnenplaneten reinigen. Prapticity bedeutet, dass man sich mit dieser Kraft alles erwerben kann, was man nur will. Man kann einfach seine Hand ausstrecken und mit der Hand dann ein Jaguar nach Berlin bringen oder ein, wenn sie die Autos, Porsche. Das ist durchaus möglich. Da gibt es die Kamavasaita Siddhi, das ist eine Kraft, die als die höchste angesehen wird. Man kann mit dieser Kraft sich völlig gegen die Gesetze der Natur richten. So, das spirituelle Leben, wenn es richtig gepflegt wird, werden mit ganz auf ganz natürliche spirituelle Leben, wird solch eine große Freude geben, dass alle Freuden, die man durch mystischen Yoga erlangt, durch materielles Tun, materielle Tätigkeit und selbst durch Brahman-Verwirklichung einfach in den Schatten gestellt werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist Kulavicha Sridhar. Kulavicha Sridhar war ein sehr armer Brahmana, der sein Geld verdiente durch das Verkaufen von Dingen, die aus Bananenbäumen gewonnen wurden. Das waren einmal Blumen, die sich die Frauen in die Haare steckten, das Mark von Bananenstellen, mit dem man als Shabji kochen konnte, ein Gemüse, das war ferner die Teller und Becher, die aus Bananenblättern gemacht wurden und natürlich die Bananen selber. Außerdem war Kulavicha Sridhar noch ein Gemüsehändler, wie die Türken sozusagen. Er hatte einen Squash bei sich. Squash kann ich ins Deutsche übersetzen. Das war ein Gurkengemüse, gurkenähnliches Gemüse und so weiter. Nun, Chaitanya Mahaprabhu besuchte als junger Brahmana jeden Tag diesen Kulavicha Sridhar und stahl ihm ein bisschen von seinem Gemüse. Der Kulavicha Sridhar hielt ihn fest und sagte: Halt, ich bin schon sehr, sehr arm. Warum machst du mich noch ärmer? Weißt du nicht, dass ich mit 50% meines Einkommens immer die Ganga verehre? Kulavicha Sridhar war ein reiner Gottgeweihter, der nachts über, wenn er also nicht verkaufte, ständig in Ekstase die heiligen Namen des Herrn schändete. Seine Nachbarn fühlten sich gestört, weil er so laut war und sagten: Na, da schreit er schon wieder, weil er so arm ist, kann er nicht schlafen, weil er so hungrig ist. Und manche gaben ihm einen Rat: Kulavicha, warum gibst du 50% zur Verehrung von Mutter Ganges aus? Flick doch erstmal dein Dach und deine Hemden und hole einen Kessler, der dir die Töpfe dichten kann. Da rinnt dir beim Kochen das Wasser raus. Und Kulavicha war so in Ekstase, er war so verbunden mit Shri Krishna, dass er gar nicht seine materielle Umgebung, die ziemlich verarmt war, störend wahrnahm. So, trotzdem, jeden Tag kam dieser Chaitanya Mahaprabhu als arroganter Brahmana-Junge und Kulavicha Sridhar sagte sich immer: Wie kann dieser Brahmana mir immer etwas stehlen? Was ist das? Zur gleichen Zeit aber fühlte er sich so angezogen zu Chaitanya Mahaprabhu, dass er immer wieder aufs Neue sich wünschte: Wann kommt denn ich, na, wenn er morgen anbrach, wann kommt dieser schöne Brahmana-Junge, der mein Herz davon gestohlen hatte? Weil er tat hingebungsvoll und ging zu Chaitanya. Einmal nahm sich Chaitanya eine Banane und sagte: Wie teuer sind diese Bananen? Und Kulavicha sagte: 2 Muscheln. 2 Muscheln? Das warst du? Sagte Chaitanya. Und er riss ihm die Bananen aus der Hand und lachte und sagte: Ich werde dir keine Muscheln geben, weil du ein Betrüger bist. 2 Muscheln war ganz wenig. Deine nicht sinnvolle Hand Bananen. Und Kulavicha sagte: Das geht so nicht weiter. Ich muss meine Verehrung machen. Und dabei strahlte sein ganzes Leben in Ekstase, alle in seinem Körper ging ein Schauer von Gänsehaut herunter, ein nach der anderen, und er Tränen der Liebe zu Gott flossen ihm aus den Augen, und er konnte das nicht verstehen. Er rannte dem Brahmana Jungen hinher und Chaitanya sagt, versuch mich doch zu kriegen, wenn du schaffst. Und lief lachend durch den ganzen Marktplatz, Kolavitscha schrie er ihm hinterher. Das, dieser Austausch zwischen dem Herrn und seinem Geweihten war etwas, was Chaitanya Mahaprabhu unsagbare Freude brachte. Nun, Kolavitscha sagte, also wer immer du sein darfst, ich sehe ein Leuchten von dir. Du kannst immer dir alles stehlen. So eines Tages nun offenbarte sich Chaitanya Mahaprabhu. Er war in seiner Mahaprakash, einem Lila, wo er für genau 24 Stunden ständig die verschiedenen Inkarnationen Gottes aus sich hervorgehen ließ. Ein Gottgeweihter nach der anderen sah sein Ishtadevata aus Chaitanya Mahaprabhu hervorgehen. Mal Varaha, mal Ramachandra, mal Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, der ein Puna-Avatar ist, ein vollkommener Avatar von Krishna, zeigt er also, wie er identisch ist mit Krishna. So, zu der Zeit wurde auch Kolavecha Sridhar gerufen. Als man ihm sagte, du Chaitanya Mahaprabhu verlangt nach dir, er zeigt gerade seine göttliche Identität, fiel Kolavecha sofort ohnmächtig zu Boden nieder. Ich hab's doch immer gesagt, er ist Gott, und fiel vor Ekstase nieder. Mussten ihn zwei Leute hintragen. Und dann wurde er gerade, kam er wieder zu sich, wie Chaitanya Mahaprabhu sich vor seinen Augen in Krishna umwandelte, und schon wieder fiel Chaitanya Mahaprabhu voller Ekstase nieder. Kolavecha vor Ekstase nieder. Und als er aufgewacht war, fragte ihn Krishna Chaitanya, was wünschst du dir? Was sagte Kolavecha Shrida, ich möchte Leben für Leben geboren werden, und du möchtest mir dann Leben für Leben meine Obst und mein Gemüse stehlen. Schon gewährt, sagte Chaitanya. Du bist mein ewiger Gefährte. Weißt du nicht, dass als ich als Krishna erschienen bin, du als ein Fruchthändler erschienen warst, und ich damals dir im Austausch für deine Früchte ein paar Getreidekörner geben wollte, die ich aber alle verloren. Du gabst mir aber deinen ganzen Fruchtkorb. Du gibst mir, wenn immer ich erscheine, dienst du mir und gibst mir Früchte und Gemüse und so weiter und so fort. Schon lange gewährt. Wünsche dir etwas anderes. Da wünsche ich mir Liebe zu Gott. Hast du auch schon erlangt. Und so war Lord Chaitanya unfähig, seinen Bhakta einen Wunsch zu erfüllen, weil der Bhakta bereits alles hatte. Das zeigt euch, wie hingebungsvolles Dienen etwas das höchste Glück ist, nicht nur auf Erden, sondern auch jenseits davon. Es erfüllt uns aus sich selbst heraus mit transzendentaler Freude. So, das sind die drei ersten Merkmale des reinen hingebungsvollen Dienstes. Ich werde heute nicht die letzten drei erklären. Die werden in der nächsten Vorlesung morgen früh erklärt werden. Bitte bereitet euch schon vor, zu hören, wie hingebungsvolles Dienen noch wirkt. Dies ist So, das sind die drei ersten Merkmale des reinen hingebungsvollen Dienstes. Ich werde heute nicht die letzten drei erklären. Die werden in der nächsten Vorlesung morgen früh erklärt werden. Bitte bereitet euch schon vor, zu hören, wie hingebungsvoll es Ihnen noch wird. Dies ist ein großes Glück, dass wir irgendwie in der Lage sind, daran teilzunehmen und die Bodhis zu sein. Die Bodhis mit einer Mission. Hare Krishna. Möchte hier enden? Sind irgendwelche Fragen dazu?
Nicht das Geld mit Geist. Ja. Das ist mit Geistern, wenn man von Geistern beschwört wird. Ja. Also bei Sachen von Verunreinigungen. Warum ist es? Also ich bekam es öfters mit bei Devotees, dass die von Geistern halt ferngetroffen werden.
Geister kommen aufgrund, fühlen sich angezogen zu unreinen Umständen. Entweder in äußeren Lebensumständen oder in unreinen Gedanken. In unserem Heidelberger Tempel haben wir lange Zeit im Brahmachari-Raum einen gewissen Chaosregal gehabt. In dieses Chaosregal wurden immer alle Essensreste hineingestellt und den hungrigen Brahmacharis und verschiedene andere Dinge fanden sich dort wieder, allerschaumliche Tapes, mal dies und das und jenes. Und die Devotees klagten aber immer, die in diesem Brahmachari-Raum lebten, über den Besuch von Entitäten, die nicht einen physischen Körper hatten und schliefen unruhig. Manchmal sprang jemand durchaus auf dem Bett und weil er musste, fürchtete sich eine halbe Stunde ins Klo in der Nacht und so weiter und so fort. Das war da, bis wir das Chaosregal abschufen und dafür sorgten, dass dort Ordnung ist. Und seitdem sind diese Schwierigkeiten nicht da. Müssen die Tempelkommander auch beachten, dass der Tempel schön aufgeräumt ist, sodass keine solchen Leben angezogen sind. Auch kann die Unordnung von außen sehr oft die Unordnung in Gedanken herbeiführen. Deswegen lebt ein Bodhi halt aufgeräumt und hat auch vor allem saubere Kleidung angewechselt. Und in Gedanken kommen wir auch, wenn ein Mensch sehr stark materiellen Dingen verhaftet ist, wie außergewöhnliche Sinnesregion, dann hat er manchmal Schwierigkeiten.
Ist auch möglich, dass man, wenn jetzt zum Beispiel, man merkt, dass jetzt hier, dass wir jetzt spirituell uns etablieren wollen, dass zum Beispiel Kreuzberg ist ja eine Gegend, wo es ziemlich, wie soll man, geisterhaft ist zum Teil. So, wir haben das zum Beispiel gemerkt oder gesehen, wir haben am 1. Mai Harinam gemacht, auf der, also bevor die Demonstration, bevor der Krieg halt mit uns ging, also eineinhalb Stunden vorher. Mhm. Und es war eigentlich sehr ekstatisch, aber man konnte schon sehen, was es halt so für Gestalten hier rumlaufen. Wir haben sich dann alle getroffen und sich darauf vorbereitet, ne? Auf halt die Schlacht. Ne? Und schon eine gewisse Stimmung, also hier auch. Und also auch die, wo ich merke, ich hab mit Freunden für Schmerz gesprochen oder ist schon etwas gehört, dass hier in vielen Wohnungen halt auch Geister sind und alles. Und kann es sein, dass die irgendwie das verhindern wollen oder so, oder ist das eine fanatische Vorstellung?
Die Geister haben keine Chance, wo hingebungsvoll es ihnen ausgeführt wird. Das ist nicht möglich. Als wir hier einzogen, waren hier sehr viele Geister drin. Außergewöhnlich viele, also das war wirklich jemand, der ein bisschen sensibel ist, hat sich wirklich, komm ich nicht, man kann ihn nicht sehen, wenn man die Augen ein bisschen dreht. Aber jetzt, also ich persönlich sehe nichts mehr, also nachts wieder und auch das wieder. Es wird schon besser durch den Einfluss des Heiligen Namens. Die versuchen manchmal, hingebungsvolles Dienen zu zerstören, deswegen, weil sie wissen, dass es ein Abbruch ihres Regimes darstellt. wir haben deswegen die Erfahrung gemacht, dass wir auf unseren Gerätschaften, die für das Drucken von Büchern benutzt werden, immer Bilder von Leuten Sinhade kleben, weil die wirklich die Druckmaschinen außer Stand setzen. Da gibt es Geschichten, die wirklich haarsträubender Natur sind, weil die wissen, wie wird das Ende des Kali-Yuga-Regimes oder auch diese Einflüsse herbeigeführt. Hingebungsvoller Dien ist, schreckt diese Elemente ab.
Mir hat jemand erzählt, die wären mächtiger als wir.
Die Geister, das stimmt, weil sie sich besser bewegen können. Mhm. Können mit Gedanken schneller reisen. Das wird in Maharashtrishabdes Aufzählung der vielen Höhe. Aber da muss man jetzt unterscheiden. Ich meine, ich möchte hier nicht in die Geisterlecture einsteigen.
Ja.
Nein, nicht sorry, ich will nur sagen, ich werde es jetzt nicht so ausgewählt machen, wie man es machen muss. Es gibt solche Geister, die sind sehr hilflos letztendlich. Die bewegen sich in einem engen Gefängnis ihrer Wünsche. Die sind nicht sehr machtvoll. Es gibt aber solche, die sehr machtvoll sind.
Noch eine kurze Frage, um das Thema. Und zwar, ich habe Prasadam gegessen, das war von Jagannath, und das war ja das, was die Girate mitgebracht haben. Und das war ein Besenschrank unten. Also praktisch, da wo die Eimer sind und wo die Lappen dann sind, putzen hier für den Raum, sind für den Tempelraum. Das war am Anfang auf dem Prasadam-Tisch, es waren nur noch die Tulasi-Blätter und so. Und ich habe so die Vermutung, dass ich da, also seitdem ich das gegessen habe, ne, habe ich irgendwie so das Gefühl, als hätte ich ja irgendwo ein Kleben.
Ja,
und soll ich mal fragen, ob das irgendwie ein Zusammenhang ist? Entschuldigung, dass ich die Frage direkt stelle, aber am Anfang habe ich gedacht, ich hätte da irgendwie krank oder so, ne?
Ja.
Und dann bin ich beim Arzt gewesen und vor kurzem habe ich mich dann mit Arthur unterhalten, also über dieses Thema.
Du hast den Kleben. Vielleicht
ist es auch einigen, kannst du darüber zu sprechen.
So, ob das möglich ist.
Ja, und jetzt, ich weiß nicht, ob es vielleicht möglich ist, dass ich davon komme. Also ich bin dann beim Arzt gewesen, jetzt bin ich irgendwie dazu gekommen. Also wirklich so, ich finde ich eigentlich ich wollte jetzt heute anfangen, diesen langen Shingamans zu chanten. Also,
ja.
Die mal so 20 Minuten, ich habe den. Ne? Ich fange jetzt heute Abend damit an, mich zu chanten, also morgens und abends. Ne? Also ich habe es heute gemerkt, als ich draußen war, dass mir da irgendwas eine Kraft, die ganze Zeit Kraft wird. Ne? Also, dass ich nicht so durchstoßen kann, also so von chanten. Ne? Dass da irgendwas da ist. Ne? Kann es so? Ist möglich.
Ach, was der ehrlich. Nicht, es ist nicht möglich, es kann nicht möglich sein durch das Mahabharata von Lord Jagannath. Das ist nicht die Ursache davon, aber du musst einfach jetzt ein sehr geläutetes Programm anfangen, regelmäßig duschen, warme Umstände machen, also zu den Zeiten, wo man normalerweise duscht, nicht, dass wir jetzt gleich unter die Dusche werden. Und dann musst du einfach ein bisschen aufmerksam sein und dann den heiligen Namen schenken. Und wenn er immer noch da ist, dann kann man so verschiedene Programme machen, wo er einfach wenn es wirklich heavy ist, soll es hinter diese gewisse, gut, bleiben wir bei dem Singermantra, fangen wir das an, die 108 Namen des Singerdehs, wie wir ein Bild von dem Singerdehs da haben, vor dem Schlafen, den ein Leute stiften, auf dann, so weiter.
Entschuldigung, dass ich dich jetzt so fälschlich, weil solche jetzt keine Verletzungen. Ich weiß nicht,
gut, wir haben es jetzt geklärt. Thema. Es ist wichtig, dass wir über diese Dinge sprechen. Das ist die kleinste Weise eingelassen. Gut, sind irgendwelche Fragen? Nein, andere Fragen. Was? Du musst lauter sprechen. Wer das sich hingibt, der Devotee, dann ist es richtig und vollkommen. Ein Problem, der, wenn es sich einschleicht, ist, dass man sich zu viel vornimmt. Das ist ein Problem, glaube ich, spreche damit bewusst nicht drauf. Und dass man deswegen diese nicht seine Aufgaben in einer transzendentalen dienenden Haltung ausführt, sondern wie ein Arbeiter, der Ziele erlangen will, dann werden diese Ziele plötzlich zu dem Ein und Alles, und weil sie zu hoch gesetzt sind, ist man ständig damit beschäftigt, solchen Zielen nachzugehen und kann sich nicht konzentrieren auf sein spirituelles Programm. Dann wird dieses hingebungsvoll bedient zu Dharma-Mishra Bhakti, das heißt, fruchtbringende Tätigkeiten mischen sich ein in die Bhakti. Man tut nicht mehr hingebungsvolles Dienen nach den so ausführen, wie es von Krishna gegeben wird, nämlich führe deine Tätigkeit aus und denke dabei nicht als Krishna. Man denkt nur noch an den Druck, den man sich selber gegeben hat, und ist somit nicht in Gedanken bei Krishna. Auch Krishna nimmt sicherlich auch Karma-Mishra Bhakti an, und für manche von uns, die ausgesprochene Workaholiker sind, Arbeitsholiker oder Holiker, ist das vielleicht die einzige Möglichkeit, geläutert zu werden, indem wir unsere Neigung zur Tätigkeit eben ganz und gar für Krishna einsetzen. Aber die Bodhis, wenn sich ein Fortschritt die Votis einstellt, werden auch solche Votis, die sich ganz und gar nur mit ihren Tätigkeiten beschäftigen und den Sinn dieser Tätigkeit manchmal sogar vergessen. Das ist ein Phänomen, das bei jungen Votis sehr auftaucht. Man merkt es immer, wenn man ihnen bittet, Services zu tun, die jetzt wichtig sind, dann um die Bewegung für Krishna-Bewusstsein und das Predigen voranzutreiben, kommen sie nicht dazu, weil sie einfach nur Ergebnisse erzielen wollen, aber nicht wirklich den Sinn des Tuns verstehen. Krishna war stehen geblieben, nimmt auf diesen Karma-Mishra Bhakti an, sicherlich, sehr gütig. Aber es geht einfacher für den Devotee, wenn er sich von dieser Art von Tätigkeit befreit und an Krishna denkt bei der Ausübung seines Hingebungsvollen Dienstes. Und das setzt voraus, dass er genügend Zeit hat, um über Krishna zu hören und mehr zu erfahren. Noch irgendwelche Fragen? Es ist jetzt da schon sehen. Wir wollen hier enden, damit wenn ich hier den zu wenig Zeit haben für verschiedene Services. Ja.